Couch Tomatoes wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Couch Tomatoes. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Couch Tomatoes. Heute heißt es wieder Menschen, Bilder, Emotionen. Ja, gut, Bilder vielleicht weniger, aber Menschen und Emotionen auf jeden Fall. Denn wir haben wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier, der über einen Bereich berichtet, der vielleicht eher der Selbstakzeptanz zuzuordnen ist und etwas weniger mit Sport hat. Aber wir werden auch über Sport reden. Ich habe nämlich den wundervollen Lukas zu Gast. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Hi. Ja, auch schön, dass ich da bin, genau.
Ja, wir haben uns im Vorfeld schon so ein bisschen drüber unterhalten. Wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch, was dann mal lockerflockig irgendwie 2 Stunden oder so gedauert hat.
Oh ja, stimmt, ja.
An Silvester und sind dann irgendwie vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und so. Aber da hat man schon gemerkt, dass wir gut viben. Ja. Wir kennen uns ja auch, wie so oft, aus den Weiten des Internets, von sämtlichen sozialen Netzwerken. Und da war es mir ein großes Anliegen, dich jetzt mal einzuladen. Und deswegen würde ich sagen, stell dich am besten einfach mal kurz vor und erzähl selber etwas über dich, was vielleicht für die HörerInnen so interessant sein könnte.
Ich bin der Lukas, ich bin 31 Jahre, jetzt seit Sonntag. Ich muss mich noch dran gewöhnen, 31 zu sagen und nicht 30.
Das wird mit dem Alter nicht leichter.
Ich hab schon letzte Woche damit angefangen zu sagen, ich bin 31, immer wenn ich was sagen muss, um mich einfach dran zu gewöhnen, aber es ist einfach komisch. Ich bin 31, bin ein Transmann, war mal, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich war mal weiblich, aber egal. Jetzt geoutet seit letztes Jahr Januar, 1. Januar glaube ich sogar direkt war es. Und das bin ich. Genau.
Vielleicht kann man sagen, du bist mit anderen Geschlechtsmerkmalen geboren worden.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, ich war mal eine Frau, weil war ich wirklich eine Frau? Das ist halt irgendwie komisch. Manche Leute sind da auch sehr empfindlich, wenn man sowas sagt. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen.
Also es geht ja jeder Mensch anders damit um, aber das, was ich jetzt von vielen Transpersonen von denen, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben halt immer gesagt, du wirst im Endeffekt trotzdem mit einer Geschlechtsidentität geboren, nur halt die Geschlechtsidentität passt nicht zu deinen biologischen Geschlechtsmerkmalen.
Genau.
Oder zu denen, wie sie gelesen werden. Und die Gesellschaft trennt ja biologische Geschlechtsmerkmale leider noch zu selten von der geschlechtlichen Identität, die jemand hat. Und versteht nicht, dass das nicht zusammengehört oder dass das 2 unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und man verändert sich ja nicht, sondern die Wahrnehmung verändert sich. Und du hast ja auch in dem Vorgespräch gesagt, der Weg zu dir zu finden, der war das, was die Schwierigkeit ausgemacht hat. Du warst ja schon immer du. Du hast dich ja jetzt nicht komplett verändert, sondern die Erkenntnis, dass du du bist und wer du bist, das war ja der Weg des Ganzen. Und nicht, dass du jetzt gesagt hast, du hast dich jetzt irgendwie um 180 Grad gedreht oder so. Ne? Das hattest du mir erzählt.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass der Weg einfach sehr, sehr schwieriger ist in dem Sinne, weil man einfach so sich selbst finden muss. Und das einzugestehen ist tatsächlich auch erstmal darauf zu kommen, dass es genau das ist, was jetzt quasi in Anführungszeichen falsch läuft. Und das ist auch so eine Sache. Das hat lange gedauert und hat auch 4 Jahre Therapie gebraucht, bis ich da drauf kam. Und weil das hat halt auch keiner irgendwie gedacht vorher, dass das genau das Problem ist. Und vieles, was meine Eltern immer zum Beispiel sagen, so, ja, es macht so viel Sinn aus der Vergangenheit mittlerweile und es ist wirklich so, also vieles aus der Vergangenheit macht einfach Sinn mittlerweile.
Kannst du dich noch dran erinnern, was so den Ausschlag gegeben hat oder was der Impuls war dafür zu sagen, die Erkenntnis kommt jetzt langsam oder wo der Punkt war, wo du dann gemerkt hast, es geht in diese Richtung, gab es da irgendein Ereignis oder ein Gespräch oder irgendwas, woran man das vielleicht festmachen kann?
Also viele Transpersonen sagen ja immer so, ich wusste schon immer, dass ich trans bin. Das kann ich mehr oder weniger fast bestätigen, weil Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt schon mein ganzes, ich wusste genau, was mit mir los ist am Anfang, weil das wusste ich nicht, weil ich kannte trans sein bis vor 5, 6, 7 Jahren überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist, weil ich nie damit in Berührung gekommen bin. Ich wusste nur, irgendwas ist halt nicht so, wie es sein sollte. Und dieser Weg quasi zu der Erkenntnis, der ist sehr schwammig, weil ich nicht sagen kann, ah, jetzt wusste ich's. Weil, also war ja auch vorher als non-binary quasi mehr oder weniger geoutet, weil ich einfach wusste, also ich passe nicht in die weibliche Rolle, aber so wirklich in die männliche Rolle, also ich traue mich nicht wirklich in diese männliche Rolle rein. Das war so eher mein Gedanke, und im Endeffekt kam ich dann durch einen sehr langen Thread auf meinem Dark-Account dann dazu, oh, hey, ich glaube, ich sehe mich eher männlich. Und ja, und da ist es quasi eher rausgeboren. Und wenn ich so zurückdenke, boah, es war im Kindergarten schon alles so. Also ich war bei Vater, Mutter, Kind bei dem Spiel immer der Vater, freiwillig. Also,
okay.
So Sachen, so Kleinigkeiten einfach, das fällt einem erst auf.
Das ist auch krass, wenn man dann im Nachgang sieht, das hattest du mir ja auch erzählt in unserem Vorgespräch, dann hat man wie so ein Puzzle, und es fügen sich immer mehr so kleine Teile dann ineinander. Ne? Man bekommt immer mehr ein Gefühl, okay, in dieser oder jener Situation, die mir vielleicht von früher im Gedächtnis geblieben ist, jetzt macht es plötzlich Sinn, dass ich mich da so oder so verhalten habe.
Ganz genau.
Oder dass ich da dieses oder jenes gefühlt habe oder gedacht habe. Ne?
Ja.
Aber vielleicht liegt es auch an unserer Generation, weil unsere Eltern, wir sind ja ungefähr gleich alt, ein paar Jahre auseinander, aber unsere Eltern sind ja auch nicht wirklich mit dem Thema Geschlechtsidentität aufgewachsen und haben, also zumindest meine Eltern oder meine Mutter hat mir das nie vermittelt. Das war zwar bei uns auch nie ein Thema, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da sehr viel Bewusstsein geherrscht hat damals. Und deswegen, vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb du bis vor ein paar Jahren selber mit dem Thema überhaupt noch keine Berührungspunkte hattest.
Ja, das auf jeden Fall. Also die erste Transperson habe ich, ich weiß nicht mal mehr, wann ich die erste Transperson kennengelernt habe. Ich glaube, das war 2013 oder so. Und ich glaube, bis ich 22, 23 war oder sowas, wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Und meine Mutter wollte eigentlich immer das, also sie wollte immer so ein rosa Püppchen-Mädchen haben. Und das ist auch das, was ich ihr nie wirklich geben konnte. Und meine Mutter, das fand ich ganz interessant, hat sich ja auch dann entschuldigt für mich bei mir. Letztes Jahr irgendwann, hat gemeint, es tut ihr leid, dass sie da so immer so ein bisschen drauf bestanden hat, mehr oder weniger, weil sie der Meinung ist, wenn sie das nicht gemacht hätte, ich da viel früher drauf gekommen wäre. Ich habe nämlich auch ganz oft versucht, wieder in diese Cis-Heteronormative reinzupassen, aber es hat halt nicht geklappt, wie man sieht. Und deswegen glaube ich auch, dass da viel bei den Eltern, wie meine Mutter schon sagte, wenn sie so nicht drauf bestanden hätte, wäre das garantiert früher irgendwie schon passiert.
Ja, klar, ich meine, die Eltern meinen es ja immer gut und sowas, aber ich glaube auch, dass da jetzt eine andere Generation heranwächst. Also wenn wir dann irgendwie unsere Generation, wenn die Kinder heranzieht, dann werden die mit Sicherheit auch anders aufwachsen und damit vielleicht einen anderen, ja, generell von Haus aus schon mit einem ganz anderen Bewusstsein und Gefühl dafür groß werden dann, ne? Aber ja,
der Meinung bin ich auch, dass das auf jeden Fall über die Generation besser wird, definitiv.
Und du hast ja mir auch erzählt, hast du jetzt ja eben auch erwähnt, dass du in Therapie bist, beziehungsweise dass du auch in einer Gruppe bist, die sich, also in der andere Transpersonen sind und in der ihr euch dann auch bewusst über eure Erfahrungen austauscht. Kannst du da vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, also wir haben, mir ist im Januar, ich hatte mich ja letztes Jahr Januar, 1. Januar, glaube ich, bei meiner Stiefmutter, dann 3. Januar bei meinem Vater geoutet, und mir war sehr, sehr, sehr schnell bewusst, ich brauche da Hilfe, ich komme da alleine nicht, ich kann das alleine nicht. Und habe mir dann eine Selbsthilfegruppe gesucht in Frankfurt und bin da auch immer noch. Also wir treffen uns jeden zweiten Montag. Jetzt seit letztes Jahr ist das online über Discord auch oder über Jitsi. Und ich bin auch immer noch 100-mal dankbar für alles, was die gemacht haben für mich, weil das ist einfach eine Perspektive zu kriegen, was ist überhaupt möglich. Ich bin total überwältigt gewesen von den ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Und wo fange ich an? Was mache ich als erstes? Und überhaupt, und dass es die Möglichkeit gibt mit dieser Namensstandsänderung, dass ich nicht über das Gericht gehen musste, das wusste ich alles überhaupt nicht. Und da bin ich so dankbar, dass ich da halt diese Selbsthilfegruppe habe und auch immer noch habe. Und die haben mir jetzt, ich habe jetzt am Freitag die Kostenübernahme, Antrag auf Kostenübernahme für die erste OP weggeschickt. Habe ich ein Formular gekriegt von einem, was ich einfach nur noch abgeändert habe. Und so Kleinigkeiten, so Sachen einfach. Mhm. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Und Therapie bin ich jetzt seit 2016, allerdings erst wegen einem mehr oder weniger Selbstmordversuch. Ich wollte eine Brücke runterfahren mit dem Auto, hab's dann aber Gott sei Dank doch nicht gemacht. Und dann war ich lange in der Klinik, 6 Wochen, ja, mehr oder weniger lange. Und dann habe ich deswegen halt die Therapie angefangen. Und aber selbst sie hat gesagt, also sehr, sehr, sehr viel, was ich in der Therapie gemacht habe und durchgemacht habe, mittlerweile macht jetzt mehr Sinn. Also es war so wirklich, wie du sagtest, dieses Puzzleteil, was gefehlt hat.
Das ist schon echt krass. Und das sind ja auch Sachen, die Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben, so ging es dir ja auch, hast du ja vorhin gesagt, die bekommen diese Personen ja gar nicht mit, was das mit einem macht, ja. Und was diese Verwirrung, die man dann innen drin spürt und dieses Gefühl, ich gehöre hier nicht hin, aber irgendwie gehöre ich auch nicht richtig dahin, ja. Was das dann mit einem macht. Und natürlich ist es umso toller und umso schöner, dass du da Hilfe gefunden hast und dass, so wie ich es jetzt rausgehört habe, auch dir nicht allzu hohe Hürden in den Weg gelegt werden bei deiner Transition. Wie hast du das wahrgenommen? Also du für dich war es, so wie ich das höre, ja eher ein relativ einfacher Weg, ja. Zu dem zu kommen, ja. Wo du jetzt im Moment stehst, oder?
Also seit Outing bis jetzt habe ich nicht ein einziges Mal irgendeine negative Reaktion bekommen. Das Einzige, die negativste Reaktion war von meiner Oma, was aber eigentlich nur daher ruhte, dass sie den Namen nicht nennen wollte, weil sie sich hätte umgewöhnen müssen. Mhm. Und meine Oma hat eh immer so ein Problem damit, neue Sachen anzunehmen. Das hat jetzt mit dem Transition-Ding eigentlich gar nichts zu tun. Das ist einfach nur so eine Sache von ihr. Das hatte sie schon immer. Und dann hat aber meine Mutter mal auf den Tisch gehauen, also ihre Tochter, und hat dann mal gesagt, okay, jetzt hier, der meldet sich irgendwann gar nicht mehr, wenn du den Namen nicht benutzt. Und seitdem ist alles gar kein Problem. Sie benutzt den Namen, sie benutzt das richtige Geschlecht, ist alles gar kein Problem. Und ich hatte wirklich von der Familie her und auch von Freunden, von der Arbeit vor allen Dingen, null Probleme. Wirklich gar nichts. Und ich fühle mich da sehr, sehr, sehr privilegiert, weil ich weiß auch, wie es anders ist. Ja. Allein in der Selbsthilfegruppe kriege ich da teilweise Dinge mit, das ist was ganz anderes. Also ich bin mir da sehr bewusst, dass das nicht immer so läuft.
Hast du da hast du da Tipps, wie man damit vielleicht umgehen könnte? Du warst ja in der glücklichen Situation, dass du das jetzt gar nicht so für dich eruieren musstest, damit umzugehen. Aber mich würde mal interessieren, was dann vielleicht die anderen Personen aus deiner Gruppe sagen, die da auf wesentlich mehr Negativität in ihrem Umfeld stoßen. Wie gehen die dann damit um?
Also es ist schwierig. Es kommt immer auf die Person drauf an, von der die Negativität ausgeht. Ich hätte jetzt zum Beispiel bei meiner Oma tatsächlich die Reißleine gezogen und ich war der Meinung, ich muss den Kontakt abbrechen, weil ich kann das nicht. Deadnaming ist mittlerweile mit das Schlimmste, was mir passieren kann. Ab und zu mal rutscht es meine Oma noch raus oder meine 82-jährigen Nachbarin. Das ist halt das Alter. Das ist, weißt du, die machen das nicht extra. Aber mein Tipp ist immer, man muss an sich selbst denken. Das ist das Wichtigste, vor allen Dingen in so einer Transition. Wenn du mit jemandem zu tun hast, wenn es Familienmitglied ist zum Beispiel, du musst einfach an dich selbst denken und an deine eigene Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Die Gesundheit ist das Wichtigste, ist das höchste Gut, was du eigentlich hast, weil alles andere ist, kann man regeln. Und deswegen, also ich hätte die Reißleine gezogen. Meine Mutter hat gesagt, ey, die ist 84. Meine Mutter hat mir dann nochmal ins Gewissen geredet, gesagt, hey, die ist 84. Wenn du jetzt den Kontakt abbrichst und deine Oma würde wirklich sterben, dann hast du halt nie Kontakt mehr mit ihr gehabt und das würdest du bereuen. Und dann habe ich gemeint, ja, da hast du auch wieder recht. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss man einfach auf sich selbst achten und auf der anderen Seite ist dann aber auch wieder die Familie. Also es kommt immer drauf an, es kommt wirklich immer drauf an, von wem diese Negativität ausgeht. Bei meiner Firma, gut, da hätte ich halt dann gekündigt und hätte mir einen neuen Job gesucht, ja, das ist dann immer, das ist wieder gut, aber da wurde Gott sei Dank Vorarbeit geleistet, also ich habe noch einen Transmann selbst in meiner Abteilung, mit der ich auch ein bisschen in Kontakt gestanden habe und der mir dann ein bisschen Tipps gegeben hat, aber der hat da, wie gesagt, schon Vorarbeit, der ist schon fertig, der ist also in Anführungszeichen fertig. Der hat alle OPs durch, der ist komplett durch mit allem und da hat die Firma schon super reagiert und die wissen da ungefähr, was auf sie zukommt mit mir. Deswegen ist das gar nicht mal so verkehrt.
Okay, gut, aber dann, wie war das dann? Bist du dann, hast du dann auch einfach quasi ganz offen gesagt, okay, ich bin Lukas und bitte sprecht mich mit dem Namen dann künftig an? Oder hast du dann eine Mail geschrieben oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Also ich habe ein ziemlich gutes Verhältnis zu meinem Chef. Mit ihm kann ich einfach über alles sprechen und deswegen hatte ich da auch schon gar keine große Angst. Ich bin einfach hin und habe gesagt, hey, ich habe beschlossen, mein Leben als Frau nicht mehr fortzuführen. Sondern als Mann. Und das ist einfach das Einfachste, was du sagen kannst, weil wenn ich jetzt sage, hey, ich habe schon immer gemerkt, ich bin ein Mann, das ist wieder so ein bisschen, also für die Leute ist es einfach, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr so weitergeführt werden und lauter so Kram, dann hatten wir halt das Gespräch und ich habe halt gemeint, hat er gesagt, hast du denn schon einen Namen? Ich so, ja, ich, Lukas. Und dann hat er gemeint, so, dann musst du mir Bescheid sagen, ab wann du so genannt werden müsstest. Ich so, ja, ab jetzt. Und habe auch gesagt, dass ich das alles auf dem legalen Wege, also auf dem offiziellen Wege mehr oder weniger auch noch machen möchte. Wollte das eigentlich erst nach meiner OP machen, weil die Krankenkasse da ganz gerne mal einen Riegel vorschiebt, wenn man das nicht übers Gericht macht. Aber also es ist noch nie passiert, aber es gibt einen Grund, das zu machen von der Krankenkasse aus, aber ich habe mir dann gedacht, so okay, es ist noch nie vorgekommen, dann wird das bei mir hundertprozentig auch nicht vorkommen. Ich mache es jetzt einfach und habe dann tatsächlich letztes Jahr im Juni oder so, glaube ich, dann auch offiziell übers Standesamt meinen Namen ändern lassen. Und ja, auf der Arbeit und dann auch direkt mit den anderen, mit meinen Kollegen geredet drüber und eigentlich habe ich, bevor ich es meinem Chef gesagt habe, sogar noch einer Kollegin erzählt, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis habe und der hat auch gemeint, so ja, das ist für sie gar kein Problem und das hätte sie sich eh irgendwie schon gedacht und also das war so das meiste, was ich gehört habe, so ja, das habe ich mir eh schon irgendwo gedacht. Das war so der Standardsatz, den ich beim Outing gekriegt habe. Ja. Und meine Kollegen hatten bei dem Namen komischerweise alle überhaupt gar kein Problem. Das ging ratzfatz. Das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet, muss ich sagen. Aber das ging super schnell, wie die sich dran gewöhnt haben an den Namen. Und also da bin ich ganz froh, dass das auf der Arbeit so gut gelaufen ist.
Das ist mega. Also es ist wirklich, ist ja auch, wie du sagst, absolut nicht selbstverständlich. Und
nein, auf keinen Fall.
Ein sehr, sehr glücklicher und privilegierter Punkt, den man dann hat, wenn man da wirklich auf so viel Verständnis und Akzeptanz und auch die Bereitschaft stößt, das gleich umzusetzen und sich dann umzugewöhnen, in Anführungszeichen. Ja. Und du hast auch schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der bei uns im Cast ja auch immer sehr hervorgehoben wird, nämlich Selbstakzeptanz. Es ist wichtig, auf sich selbst zu achten und sich selbst dann in dem Moment auch an erste Stelle zu stellen, auch wenn es vielleicht die Gefühle verletzt, auch von Menschen, die einem nahestehen, weil in dem Moment zurückzustecken wäre, glaube ich, für dich fatal oder generell für jeden Transmenschen fatal, weil es einfach so ein essentiell wichtiger Teil des eigenen Selbst ist, dass man da keine Kompromisse eingehen kann, ne? Ja. Du hast ja auch schon von der Transition gesprochen, das heißt du, ich muss jetzt sagen, ich kenne mich da leider zu wenig aus, du nimmst Hormone, führst Hormone zu, glaube ich, im Moment, ne?
Genau. Ich nehme Testosteron über in Gelform auf, quasi das trägt man irgendwo auf die Haut auf, wo wenig Haare sind, am meisten machen es die Leute auf den Oberarmen. Ich habe jetzt auch schon von einem gehört bei uns in der Selbsthilfegruppe, der schmiert es auf die in die Kniekehlen. Weil er, also nach der Brust-OP hatte er das gemacht, damit das nicht direkt also in die Nähe von der Wunde kam. Ja. Also es geht einfach nur irgendwo hin, wo halt keine Haare sind. und oder generell, wo das aufgenommen werden kann, wo du es nachher wieder abwischen kannst. Ich wisch's nicht ab, muss nicht abgewischt werden, weil mich berührt eh niemand an den Oberarm. Und ja, genau, das ist das, was ich mache.
Die Veränderungen, die sich dadurch ergeben, wir folgen uns ja gegenseitig auch schon länger und kennen uns auch schon eine gewisse Zeit, die sind ja schon signifikant. Also das ist ja sowohl von stimmlich als auch von dem Bartwuchs, als auch von den äußerlichen Veränderungen. Kannst du da mal kurz so ein bisschen grob umreißen, was so für dich die größten Umstellungen waren? Wie geht's dir mental? Wie geht's dir körperlich? Du hast ja auch schon ganz oft berichtet von Stimmungsschwankungen teilweise, Appetitanfällen, die dann kommen irgendwie, Senflust und allem möglichen drum und dran. Kannst du das vielleicht auch noch mal so kurz so ein bisschen umreißen, was da so für dich so die Punkte waren, die dir auch im Gedächtnis bleiben werden wahrscheinlich?
Also das allererste, was mir aufgefallen ist, war der Stimmbruch tatsächlich. Der ging bei mir schon direkt nach der ersten Woche direkt los. Ich habe eine Woche später schon Halsschmerzen gehabt. Also das fühlt sich so an, als würde jemand so einen Finger auf den Kehlkopf drücken. So ist das. Und wenn ich viel rede, habe ich tatsächlich Schmerzen. Also ich hatte vorletzte Woche, glaube ich, war das, wo ich mittwochs so krasse Schmerzen hatte, dass ich nicht reden konnte, überhaupt nicht. Und immer noch. Und das nehme ich jetzt seit letztes Jahr Juli und wir haben jetzt Februar. Also es ist jetzt über ein halbes Jahr. Und ich habe halt immer noch Schmerzen und die Stimme geht immer noch tiefer und ich weiß nicht, wohin sie noch immer noch will. Also ich finde sie schon sehr tief. Und das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Und dann das Zweite, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass meine Muskeln wachsen. Das habe ich daran gemerkt, dass ich mich unfassbar oft gestreckt habe. Das mache ich teilweise immer noch. Nicht mehr so viel wie am Anfang, aber immer noch extrem, also die Muskeln wachsen. Ich musste mich strecken, ich kann nachts, ich muss seit, ja, auch August, glaube ich, war das direkt, muss ich abends Schlaftabletten nehmen, weil ich meine Beine nicht stillhalten kann. Mhm. Also es ist jetzt kein Restless Leg, weil das ist noch schlimmer, aber ich kann einfach, weil ich mich so viel strecken muss, einfach nicht schlafen nachts.
Oh Mann, ey.
Also das sagt einem aber keiner vorher.
Ja.
Das wusste ich nicht. Ich dachte mir so, Alter, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber es ist einfach nur Muskelwachstum. Ich war extra beim Arzt deswegen. Und weil ich echt nicht wusste, was los ist. Und mein Vater hat Restless Legs und ich dachte mir so, fuck, wenn ich das jetzt auch noch kriege. Dachte ich mir so, scheiße, wenn ich das jetzt auch noch kriege. Du hast so viel Rotz, das brauche ich das jetzt nicht auch noch, ey. Und aber das ist tatsächlich einfach nur der Muskelwachstum gewesen. Und ich hatte krasse Appetit. Schübe und Hungerschübe nachts noch, dass ich teilweise, also ich bin meistens dann so um 8 runtergegangen in mein Schlafzimmer und musste dann irgendwie um 11:30 nochmal hoch, weil ich Hunger hatte und vor Hunger nicht schlafen konnte. Und also so Sachen, das ist das Extremste, was mir wohl im Gedächtnis bleiben wird, vor allen Dingen das mit der Stimme, mit dem Stimmbruch und dass viele Leute mich einfach nicht mehr erkannt haben am Telefon, wenn ich sie angerufen habe. Und da ich mir so, hey, ich bin's, also ja, vor allen Dingen sind die dann so total förmlich ans Telefon gegangen. Ich dachte mir so, hä, hallo, ich bin's doch nur. Ah, Lukas, ich habe dich gar nicht erkannt. Und, also das ist super interessant gewesen. Also ja.
Das ist auch gut dokumentiert auf deinem Twitter. Da hältst du auch dich und für deine FollowerInnen auch immer mal so ein bisschen den Progress fest von deiner Transition. Und da erkennt man es ja auch, wenn man sich dann die Vergleichsbilder anschaut und die kurzen Stimmsamples, die du dann manchmal aufnimmst, wie sich das dann verändert hat. Also es ist schon echt heftig. Ich hatte auch bei dir das Gefühl irgendwie, dass dein Körper da, als die Therapie begonnen hat, direkt gesagt hat, ja, endlich bekomme ich das, was ich brauche und was ich schon immer wollte. Hier, gib her, ich nehme alles.
Genau.
Ich nehme alles und hau's maximal rein, hau rein, das Zeug, so, ne?
Genau das Gefühl habe ich auch, so von wegen so, ey, boah, endlich, gib her, los, ich will die tiefe Stimme, ich will das schon die ganze Zeit, aber mir fehlen das Zeug dazu. Weil, wenn ich mir so angucke, so von, ich habe ja auch den direkten Vergleich zu anderen Kollegen, also in der Selbsthilfegruppe, alle sagen so, ey, deine Stimme ist absolut Stimmgoals, die ist so heftig tief und ich habe auch von Freunden jetzt, die sagen alle so, Leute, Junge, du hast jetzt schon eine tiefere Stimme als ich und ich so, ja, und ich bin nicht mal fertig mit dem Stimmbruch, das ist ja noch, das geht ja jetzt noch irgendwie eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, aber keine Ahnung, also wenn ich jetzt nach der OP, wenn quasi da unten das ganze Gelächt draußen ist, von wegen Gebärmutter und so, dann ist ja nichts mehr da, was quasi dem Testosteron noch entgegenwirkt, weil ja keine Östrogene mehr gebildet werden. Und dann denke ich, werde ich dann nochmal einen Schub kriegen. Aber ich weiß nicht, was noch passieren soll, weil halt es jetzt eigentlich schon extrem ist. Also auch ich sehe auch den Vergleich zu einem aus der Selbsthilfegruppe, der nimmt das jetzt ein halbes Jahr länger als ich. Der nimmt allerdings andere Hormone. Mein Bartwuchs in Anführungszeichen, weil wirklich Bartwuchs ist es ja noch nicht, ist schon extremer als bei ihm. Also mittlerweile sieht man den Schnurrbart schon, ohne dass ich irgendwie ranzoomen muss oder sowas auf Bildern. Und am Kinn wächst mehr und meine Koteletten sind schon mehr oder weniger da. Also das ist schon extrem. Viele Leute wussten das auch gar nicht, dass da genau das passiert, also dass mir tatsächlich ein Bart wächst und sowas.
Ja.
Viele Leute denken so einfach, ja, du nimmst Testosteron und dann nimmst du das halt einfach und es tut sich nichts, aber es tut sich halt extrem viel.
Na ja, klar, das ist ja genau das Hormon, was genau für diese ganzen Sachen, Haarwuchs an Rücken und allem möglichen, dann zustande kommt. Das ist ja auch bei Leuten, die trainieren, um vielleicht da mal den Bogen zu schlagen, durch Training erhöht sich ja auch der Testosteronspiegel durch Krafttraining und dadurch wiederum erhöht sich der Haarwuchs und die männlich gelesenen Merkmale, so nenne ich es jetzt einfach mal, werden zumindest bei bei vielen oder in der Theorie dann mehr und besser ausgeprägt. Und du hast ja auch mit Sport dann, ich weiß nicht, hast du mit Sport dann angefangen, parallel zur Transition?
Ja, genau. Ich habe parallel angefangen, weil es hieß, du kannst jetzt extrem Muskel aufbauen und durch das Testosteron halt. Und das ist auch, das habe ich auch gemerkt. Also ich war, früher habe ich immer aufhören müssen, weil meine Muskeln nicht mehr mitgespielt haben. Aber meiner Kondition noch. Und jetzt war es genau andersherum, dass meine Kondition zuerst in die Knie gegangen ist und meine Muskeln immer noch gesagt haben, hey, ich kann noch, mach weiter. Und das ist das, was ich auch immer noch habe. Also es ist immer noch, wenn ich trainiere, also ich lege tatsächlich den Fokus auf das Krafttraining, weil das ist, was ich halt möchte. Also im Moment mache ich eher nichts, weil es ist so dieser, ja, so ein kleines Corona-Loch, nenne ich es mal so. Und wenn ich Krafttraining mache, dann immer noch, dann mache ich so lange, bis ich halt wirklich außer Atem bin. Und das dauert länger als vorher.
Für nachvollziehbar. Hast du das dann immer zu Hause gemacht mit eigenen Gewichten und Handeln oder irgendwie? Ja. Oder hast du dann?
Ja. Ja, also ich traue mich. Also ich habe letztes Jahr ging es ja sowieso nicht mit den Fitnessstudios und und ich traue mich auch noch nicht so ganz in eine Männerumkleide. Ich denke, wenn das mal mit der OP mal passiert ist dann und die Fitnessstudios auch wieder aufmachen, dann ist das nochmal eine andere Sache. Und es ist halt, ich habe halt immer noch diese Mentalität, der Körper ist noch nicht so, wie ich ihn haben will, also warum soll ich dann da was für tun? Das ist halt schwierig, weil irgendwann, also ich werde das, wenn ich jetzt was mache, werde ich es mir danken später. Aber es ist halt schwierig, das in den Kopf zu kriegen, so ein bisschen.
Na klar, gut, es ist die Problematik mit der Umkleide hat man ja grundsätzlich auch als non-binärer Mensch, ne? Wenn da noch binär getrennt wird, wo ziehe ich mich dann um im Endeffekt, ne? Aber jetzt mal unabhängig von der Umkleide, ich meine, es bestünde ja außerhalb von Corona theoretisch auch die Möglichkeit, dass du einfach zu Hause duscht und fix und fertig ins Fitnessstudio fährst, ne? Ja. Wäre das dann eine Option für dich, dass du sagst, könntest du dir das vorstellen, regelmäßig ins Gym, wie man immer so schön sagt, zu gehen und da dann auch richtig Muskelaufbau zu betreiben? Und wäre das auch was, wo du sagst, das würde mir helfen, zum einen, dass ich mich anders wahrnehme und dass ich vielleicht auch nochmal anders wahrgenommen werde von außen dann?
Auf jeden Fall. Also das ist auch mein großes Ziel. Nach der OP muss ich zwar ein halbes Jahr erstmal Pause machen, weil weil ansonsten die Narben zu groß werden und einfach aus Regeneration und so ein Kram. Aber danach habe ich auf jeden Fall vor, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich da auf jeden Fall unbedingt was machen möchte, gerade was Muskeln angeht und was Muskelaufbau angeht. Also, her mit den Muskeln.
Ja. Gut, da wird also, bestimmt auch, also bin ich jetzt schon gespannt, da wird bestimmt dein Körper ähnlich drauf ansprechen, wie jetzt auch auf die Hormonbehandlung. Also da bin ich schon sehr gespannt. Und hast du auch so ein, also jetzt unabhängig von deinem Transsein, hast du auch so ein Muskelempfinden, dass du sagst, muskulöse Körper findest du grundsätzlich ästhetisch, jetzt unabhängig vom Geschlecht?
Auf jeden Fall. Nicht nur, aber auf jeden Fall. Also es kommt immer drauf an. Also zu viel ist halt immer nicht so geil. aber es gibt es auf jeden Fall, dass es gut aussieht, auf jeden Fall, definitiv. Mir ist es immer am wichtigsten, dass die Person sich wohlfühlt und gesund ist. Der Rest ist eigentlich zweitrangig. Also, das ist immer so das, was ich sehe.
Ja. Und du bist jetzt da, also zu Hause hast du jetzt quasi immer mit, du hast dir dann Handeln gekauft oder?
Ja, genau.
Und hast dann mit Handeln halt immer so ein bisschen Grundübungen wahrscheinlich dann gemacht, ne?
Genau,
so.
Ganz genau.
Okay, gut. Und das hat dann schon, hat schon relativ gut angeschlagen bei dir. Das hat man immer damals schon gemerkt dann. Also der Körper hat auch hier wieder gesagt, gerne, gerne, ja.
Ja.
Gewichte, ja. Gewichte.
Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich weiß jetzt nicht, ob das nur vom Training oder generell vom Testosteron kam, dass ich tatsächlich stärker geworden bin. Also früher hätte ich es nie geschafft, einen Wasserkasten an einer Hand die Treppe hochzutragen. Mittlerweile trage ich zwei, also links einen und rechts einen und trage die Treppe hoch. Gar kein Problem. Und also das ist, gut, bin ich ein bisschen außer Atem, aber da kommt dann halt auch wieder die Kondition zur Sprache, aber auch generell bin ich, ich habe letztens irgendwie meine Stiefschwester hier, also das ist schon ein bisschen länger her, da durfte man noch herkommen und Mitte letztes Jahr, glaube ich, war das. Nee, es muss Ende letztes Jahr gewesen sein, weil ich ja erst im Juli angefangen habe. Also ich denke, es war Oktober rum und habe dann irgendwie auch irgendwie was zugedreht und sie hat es nicht aufgekriegt. Und dann dachte ich mir so, Alter, weil sie ist halt auch schon nicht gerade schwach. Und dann hat sie gesagt, Alter, was hat denn der für eine Kraft gekriegt? Und dann hat sie gesagt, ich habe das doch ganz normal nur zugedreht. Also das ist, ich merke das selbst auch nicht so richtig. Also
lernst deinen Körper komplett neu kennen quasi, ne?
Ja, genau.
Durch das Ganze.
Ganz genau.
Und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, Selbstakzeptanz, Selbstliebe ist ja ein ganz wichtiges Thema, unabhängig jetzt von der eigenen geschlechtlichen Identität. Da strebt ja eigentlich jeder Mensch so ein bisschen hin. Jeder wäre gerne zufrieden mit sich, jeder hätte gerne so die Situation, dass er in den Spiegel guckt und sagt, so wie das, was ich da jetzt sehe, so wie ich mich jetzt sehe, so will ich auch sein und so akzeptiere ich mich auch. Wie geht's dir denn im Moment jetzt aktuell? Du hast ja auch gesagt, du bist noch nicht da, wo du hin möchtest. Mhm. Aber wenn du jetzt heute in den Spiegel schaust, den Lukas, den du siehst, ist es schon jemand, wo du sagst, okay, da bin ich sehr zufrieden damit im Moment. Ich weiß, mein Weg ist noch einer, der geht noch ein bisschen. Aber für den Stand jetzt aktuell finde ich es gut.
Also ich habe, das ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe tatsächlich letztens, ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, dachte ich mir so, boah, wie geil ist das, dass ich jetzt endlich mich als männlich betiteln darf, in Anführung, also wirklich darf, dass ich das selbst von mir halt auch sage, dass ich das darf und dass ich in den Spiegel sehe und dass ich denke so, hey, ja, cool, du siehst schon echt männlich aus und du siehst auch wirklich endlich so aus, wie du das halt auch haben wolltest, schon immer haben wolltest, es aber nicht getraut hast, dich das auch nur zu denken und das fühlt sich unfassbar gut an, ich gucke mittlerweile echt in den Spiegel und denke mir so, ja, dass ich sehe endlich jemanden, den ich mag und den ich eigentlich voll okay finde. Und das hat halt 31 Jahre gedauert. Aber hey, besser später als nie, würde ich mal so sagen.
Und man muss ja auch sagen, mit 31 ist man jetzt auch noch nicht mit einem Fuß im Grab, zum Glück.
Ja.
Ne?
Das ist ja trotzdem, also alle aus meiner, alle so gut wie alle Transmänner aus meiner Selbsthilfegruppe sind ungefähr in meinem Alter oder sogar ein bisschen älter noch. Und ich habe auch teilweise Transfrauen, die in der Selbsthilfegruppe, die jetzt erst irgendwie mit 50 erst anfangen oder so. Und ich denke mir dann immer, ich war früher so der Meinung, so, boah, aber ist das nicht ein bisschen zu spät? Aber das zu spät gibt es halt nicht, weil auch wenn du mit 80 anfängst, reicht immer noch. Ja. Weil dann möchtest du halt die wenigen Jahre, die du noch hast, wenigstens als die Person leben, die du wirklich bist und nicht noch weiter irgendwie was vorgaukeln. Das ist ja auch das was viele Leute nicht verstehen, wenn Leute sich mit 80 Jahren noch vom Partner trennen und denken, weil sie merken, sie sind homosexuell. Von wegen Anführungszeichen merken natürlich.
Ja.
Das ist einfach, du möchtest einfach die wenige Zeit, die du noch hast, richtig verbringen auf dieser Erde, die du noch, und zwar so verbringen, wie du sie möchtest und nicht irgendwie, weil die Gesellschaft sagt, du bist 80, das darfst du nicht.
Ja.
Das ist halt Bullshit. Das hat bei mir auch lange gedauert, dass ich das raffe.
Ja. Es ist halt auch wirklich, wie die Gesellschaft damit umgeht letztlich. Ne? Wenn die Gesellschaft bei dem Thema noch offener werden würde, es gibt ja schon diverse Erleichterungen, wie wir auch gerade von dir dann gehört haben, sei das heißt jetzt bürokratischer Natur oder eben mit bestimmten Selbsthilfegruppen oder Gruppen, wo man dann eben auch andere Personen trifft, die dasselbe durchmachen wie man selbst. Aber es ist ja trotzdem immer noch ein sehr, sehr weiter Weg, würde ich jetzt einfach mal behaupten, zu dem, wie es eigentlich optimal wäre. Es gibt immer noch gesellschaftliche Stigmata, es gibt immer noch gesellschaftliche Schichten oder generelle Bevölkerungsgruppen, bei denen man da sehr vorsichtig sein muss. Und sowas darf es ja eigentlich im Jahr 2021 gar nicht mehr geben. Deswegen ist es umso schöner, dass du jetzt für dich persönlich diese Erfahrung gemacht hast. Natürlich geht es ganz, ganz vielen anderen Transmenschen anders, leider. Aber du für dich auf deinem Weg hast jetzt einen guten, also eine gute Position gehabt und bist jetzt in der glücklichen Situation, dass das sehr gut etabliert ist, dass auch wahrscheinlich die wenigsten, vor allem jetzt, wenn sie dich hören oder auch wenn sie dich dann sehen, wahrscheinlich die wenigsten da noch groß Probleme haben, dich als das wahrzunehmen, was du halt bist. Und ich denke mal, wenn da jeder noch so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür hätte, dann wäre der Weg für viele noch mal ein ganzes Stück leichter. Deswegen da vielleicht noch die Frage, hast du auch vielleicht Tipps für Menschen, die Transpersonen in ihrem Umfeld haben und die sich vielleicht auch schwer damit tun, dann einen Zugang zu finden zu dem Thema? Wie hast du den Zugang für dich gefunden und hast es für dich erschlossen? Hast du dir da Bücher gekauft? Hast du dich eingelesen? Oder war das dann wirklich der Austausch mit den anderen Transpersonen? Was war da so für dich die Hauptinfoquelle und wie hast du dich da entwickelt?
Meine Hauptinfoquelle ganz am Anfang, also so die erste Zeit zwischen Outing und Selbsthilfegruppe, war tatsächlich ein Subreddit. Es ist halt von Reddit eine Unterkategorie und da habe ich dann tatsächlich viel gelesen und habe viel gegoogelt natürlich und dann war der Hauptinformationsgrund einfach die Selbsthilfegruppe, Austausch, ganz, 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 ganz wichtig. Auch wenn man jetzt irgendwie so als Cis-Person jemanden kennt merkt aber, man hat selbst Probleme damit, möchte das aber eigentlich nicht, dass man da Probleme mit hat, auf die Person zugehen, fragen. Ich kenne keine einzige Transperson, die sagt, ich möchte nicht darüber reden, dass du und möchte dir nicht helfen. Das musst du selbst mit dir ausmachen, weil am besten immer die Leute fragen. Das sage ich bei mir auch immer. Ich bin da ja sehr, sehr offen und rede eigentlich über alles, was das angeht. Einfach um gerade diese Stigmata zu nehmen und auch so ein bisschen Awareness zu schaffen. Und ich habe jetzt auch schon viel, viel Feedback bekommen. Auf Twitter, wo Leute gesagt haben, ey, genau durch dich kriege ich da endlich einen Zugang zu diesem Thema. Ich hatte da vorher nie irgendwie Berührungspunkte und du hast tatsächlich sogar meine Meinung gegenüber Transpersonen geändert, weil ich vorher dachte so, ja Leute, das bildet ihr euch eh nur ein. Und jetzt, wo ich das aber an erster Hand mitbekomme, also an zweiter Hand mehr oder weniger mitbekomme, sehe ich das ganz anders. Und das sind dann halt dann auch so Sachen für mich, wo ich dann denke, okay, irgendwas machst du richtig, du musst weiterhin so offen sein. Und deswegen, wenn Leute da wirklich möchten, dass sie sich damit auseinandersetzen, weil sie merken, sie haben ein Problem damit, die Leute fragen, drauf ganz offen zugehen. Wir sind wir beißen nicht mehr oder weniger.
Nee, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und natürlich, es ist natürlich auch nicht deine Pflicht, andere Menschen aufzuklären. Das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen.
Ganz genau.
Keine Transperson ist in der Pflicht, andere Menschen über ihre Existenz aufzuklären, sondern die Menschen müssen es in erster Linie selber machen. Aber du sagst ja, wenn da Bereitschaft besteht und wenn jemand Fragen an dich hat, dann kann diese Person natürlich dann auch gerne auf dich zukommen. Deswegen sehr gute Überleitung. Dann sag doch einfach mal, wo man dich vielleicht auch online erreichen kann, falls jetzt wirklich der ein oder andere Mensch, der jetzt uns zuhört, sagt, oh Mensch, ich bin vielleicht in einer ähnlichen Situation oder ich würde mich gerne darüber austauschen. Wo kann man dich da finden?
Hauptsächlich auf Twitter. Twitter ist immer eine gute Sache. Da heiße ich Pasta Hurricane. Der Name ändert sich immer mal, aber aktuell ist es Pasta Hurricane und ich glaube, der bleibt so, weil ich liebe Pasta.
Ja, da ist namensmäßig immer gut unterwegs. Pigs of Spooderman, ich mich noch erinnern.
Genau, Pigs of Spooderman. Ja, das war eigentlich nur, um einen Kumpel zum Lachen zu bringen, aber der ist dann irgendwie doch geblieben und dann habe ich irgendwie gedacht, keine Ahnung, der ist mir irgendwie zu spezifisch und dann habe ich lustigerweise einfach einen Nickname-Generator und der hat mir Pasta Hurricane ausgeworfen und ich dachte mir so, hey, das ist lustig und außerdem magst du Pasta und dann passt das ja doch irgendwie. Ja, das ist hauptsächlich da, wo man mich finden kann, Twitter und Instagram heiße ich, glaube ich, auch. Ja, Instagram heiße ich auch Pasta Hurricane. Das sind so die hauptsächlichen Dinge, wo man mich finden kann.
Nickname-Generator, ja, das klingt auch 100% nach dir. Also das hätte auch von mir sein können, irgendwie so einfach mal eingegeben, so Pasta, was ist gut, vielleicht doch Senf noch dazu.
Ja.
Und
ja. Oh, Senf. Ich habe schon lange kein Senfbrot mehr gegessen, muss ich jetzt dazu sagen. Also, weiß nicht, im Moment, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich da überfressen an Senf. Wobei, das geht eigentlich nicht.
Senf kehrt immer wieder zurück. Selbst wenn du die Liebe zu ihm mal verlierst, irgendwann kehrt er wieder zurück. Genau. Unweigerlicherweise. Deswegen, dann würde ich dich auch nicht weiter von deinem Senfbrot abhalten. Natürlich hast du als Gast das letzte Wort. Wenn du jetzt noch irgendwas loswerden möchtest, irgendeinen Appell an die Welt da draußen, die Millionen und Abermillionen ZuhörerInnen, die dieser Podcast selbstverständlich hat, dann übergebe ich dir jetzt das finale Wort.
Also mein finales Wort ist einfach nur, habt euch selbst lieb. Behandelt die Leute so, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Und das ist so das Wichtigste. Denkt an euch, eure Gesundheit ist das Wichtigste, gerade im Moment. Und das ist so meine Message. Selbstliebe ist immer gut.
Kann man nicht besser ausdrücken, lieber Lukas. Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du bei uns zu Gast warst. Es war mir ein absolutes Fest, dich hier zu haben und von deiner Geschichte zu hören auf jeden Fall. Und ihr könnt natürlich das Feedback zu der Folge auch gerne direkt an uns wieder schicken auf die üblichen Kanäle. Wir sind erreichbar unter couchtomatoes.podcast@gmail.com per E-Mail, da könnt ihr uns Feedback hinterlassen. Nina ist auf @nina auf Twitter und Instagram zu finden. Ich bin auf Twitter unter @wmmamm zu finden. Oder ihr geht einfach auf unsere Instagram-Seite @couchtomatoespodcast und. Also ihr findet zahlreiche Wege. Und wie gesagt, lasst uns auch zu dieser Folge sehr gerne Feedback da. Gerne auch, wenn ihr Kritik habt, fundierte Kritik und konstruktive Kritik nehmen wir immer sehr, sehr gerne an. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Couch Tomatoes.